Der Predigtext ist uns im Blättchen vor Augen. Ich lese noch mal vor. 1. Timotheus 4. Paulus schreibt an seinen Schüler: Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Dank empfangen werden. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Liebe Geschwister, dieses Pauluswort, ein Wort aus einer anderen Zeit und Welt, und der heutige Hörer weiß wohl wenig von den geistesgeschichtlichen Strömungen damals, sondern wird darüber nach den Maßstäben urteilen, die in seinem heutigen Milieu üblich sind. Das Viertel unseres Volkes, das dem Genuss und den sinnlichen Begierden im Leben frönt, nach den Sinusstudien die hedonistischen Milieus, werden sagen: Paulus, du bist einer von uns. Recht hast du. Nichts ist verwerflich. Lass uns zugreifen und genießen bei McDonald's. Cola, Pommes, Chips. Was stört uns der Salz- und Fett- und Zuckergehalt der Nahrung? Das schmeckt einfach. Guten Appetit. Auch Wein, Hopfen, ja auch Mohn und Cannabis lässt Gottes gute Natur wachsen, blühen und gedeihen. Wir genießen das Leben eben, solange es uns vergönnt ist. Vita nostra brevis est. Das haben die Studenten schon seit Jahrhunderten gesungen. Das Leben ist kurz, wir müssen es auskosten. Paulus war scheinbar einer von ihnen. Das andere Viertel unseres Volkes aus den unkonventionelleren Milieus, den Sozioökologen, Performern und Expeditiven, wird sagen: Paulus, das ist ja reiner Populismus, so undifferenziert. Darf man das niemals äußern? Das ist ja gefährlich. Das grenzt an Dummheit. Denn man muss bewusst auswählen, was gesund ist, was nachhaltig ist, was umweltfreundlich produziert wurde, Bioware aus heimischem Anbau oder zumindest von Vertragspartnern aus Afrika und Asien, die keine Monokulturen fördern. Paulus, du bist da zu kurzsichtig, zu naiv. Siehst du nicht die Problematik von Produkten einer industriell betriebenen, chemisch-biologisch ausgereizten Landwirtschaft? Vielleicht wird heutzutage in keinem anderen Bereich so heftig moralisiert wie bei der Ernährung. Böse Lebensmittel stehen unter Verdacht. Sie tragen mit ihren Zucker-, Salz- und Fettgehalten Schuld an Krebs, Herz-Kreislauf, Erkrankungen, Depressionen, Übergewichtigkeit in den Wohlstandsländern. Sie tragen als Billigprodukte auf Kosten armer Länder Dreck am Stecken. Das Wort des Paulus, ein Wort aus einer anderen Zeit und Welt, das heute sowohl Befürworter als auch Gegner finden wird, je nachdem, wo man herkommt. Das gab es damals auch schon. Menschen, die damals das Wort des Paulus hörten, die Epikureer, die damaligen Hedonisten, sagten: Bravo, einer von uns. Und die asketischen Gnostiker, die die böse Welt als Gefängnis der Seele betrachteten, sagten: Was bist du so blauäugig und gefährlich in deinen Äußerungen? Verschließ nicht die Augen vor der Realität und ihren Gefahren. Geistig mit den Gnostikern verwandt sind die Weltreligionen bis heute, die die Welt als ein Werk eines Dämons ansehen, wo die einzige Rettung des Menschen nur darin besteht, rauszukommen aus dieser bösen Welt, ins Nirvana zu gelangen oder zumindest bei der Kippe, gut oder böse, die gute Seite auf der Welt zu erwischen. Auch wenn der christliche Glaube auch von bösen Mächten weiß, spielen sie bei uns nicht die Hauptrolle. Unser jüdisches Erbe im Christentum manifestiert sich im ersten Glaubensartikel. Wir glauben an Gott, den Schöpfer. Und der sagte am Anfang: Siehe, es war sehr gut. Die Welt ist für uns zunächst erstmal Gottes gute Schöpfung. Damit verbindet sich auch jüdische Lebensfreude. Und es ist fatal, wenn das Christentum meint, sich von den jüdischen Wurzeln entfernen zu müssen. Ein aufgesetztes, zum Teil verkrampftes Christentum kann die Folge sein. Wir kommen darauf nochmal zu sprechen. Paulus beharrt auf das jüdische Erbe. Gegen die geistigen Strömungen der Antike, die den Leib als Gefängnis der Seele verachteten und dann auch noch weiter gedacht, gegen alle Religionen, die diese Welt als ein Machwerk des Bösen betrachten, auch gegen alle Gesundheitsapostel unserer Tage, die aus dem guten, durchaus richtigen Wissen um eine gesunde Ernährung eine Religion machen, einen Kult veranstalten, sagt der sonst so hochkomplizierte Paulus in einer scheinbar plakativen Sorglosigkeit und Schlichtheit: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Basta. Und setzt noch eins drauf: Nichts ist verwerflich. Nichts. Basta. Liebe Geschwister, nehmen wir das doch einmal einfach so auf, so plakativ, wie Paulus das heute sagt, und verinnerlichen es. Ich denke, viele Krankheiten, auch gerade seelischer Natur, rühren daher, dass eine gesunde Einheit von Leib, Seele und Geist auseinandergerissen wird. Da fordert der Ehrgeiz der Seele dem Leib etwas ab, was dieser gar nicht leisten kann und will, und es kommt zu Schieflagen. Da verlangt die Seele nach einer Hängematte, nach dem Liegestuhl. Aber der Geist sagt, hier wirst du noch gebraucht, dem musst du noch helfen, die Kirche wartet auch noch, und die Seele wird krank. Oder der Leib gibt den Ton an und bekommt alle Wünsche erfüllt. Wellnessmassagen, Verjüngungskuren, sportliche Leistungen bis zum Höchsten, Schminke und Outfit, kein Wunsch bleibt unerfüllt, und trotzdem breitet sich Leere aus. Alles ist so sinnlos. Ein Mensch verliert den inneren Antrieb. Eine Sehnsucht steigt in der Seele auf, etwas aus seinem Leben zu machen, aber mehr als das Äußerliche, etwas auch für andere zu bewirken, Segen zu wirken. Erntedankfest erinnert uns daran, dass Glück im Leben unter anderem dann empfunden wird, wenn diese Einheit da ist zwischen Leib, Seele und Geist und ein Gleichgewicht zwischen diesen dreien. Und bei uns Christen, die von der christlichen Lehre her eher dazu neigen, den Leib etwas kritischer zu beäugen, für uns wirbt Paulus heute zum Erntedankfest so ein bisschen für Genießerfreude, für einen gesunden Hedonismus im Leben, der Freude am Genuss. Nicht nur um unserer inneren Gesundheit willen, das auch, aber auch schon allein um Gottes Schöpfung willen, weil sie es wert ist, geschätzt und genossen zu werden. Eine gesunde Kultur der Lebensfreude und der fröhlichen Ganzheitlichkeit in unseren Gemeinden und Familien bleibt für das Christentum, zumal in Deutschland, mehr eine Herausforderung als eine gelebte Normalität. Unsere Gemeinde ist ja sehr stark durch den Gemeindeaufbauansatz von Christian Schwarz geprägt, der viele biblisch orientierte Gemeinden beraten und kennengelernt hat. Und immer wieder hat ihn die Frage beschäftigt: Was können wir postmoderne Christen dafür tun, damit Glaube an Jesus wieder zu der Sache wird, die sie von ihrem Wesen her ist? Ein Abenteuer, ein Routinebrecher, eine zutiefst leidenschaftliche Erfahrung, die alle Facetten unseres Denkens und Fühlens auch in Schwingung versetzt. Denn öfter als mir lieb ist, schreibt Schwarz, habe ich die Erfahrung gemacht, es tut fast körperlich weh zu erleben, wie viel Mittelmäßigkeit, Belanglosigkeit und schiere Langeweile in der Christenheit nicht nur zu finden sind, sondern auch noch mit großer Wortgewalt verteidigt werden. Sein Fazit: Wenn Christentum wieder anziehend werden will, müssen die Christen erstmal lernen, ihren Glauben ganzheitlich zu leben und als glückliche Menschen wahrgenommen zu werden. Für die meisten heißt das, dass sie es lernen müssen, mit gutem Gewissen zu genießen. Und so setzte sich Christian Schwarz schon vor 25 Jahren hin und schrieb ein Buch, Anleitung für christliche Lebenskünstler, mit dem Anliegen: Ich möchte Sie mit jeder Zeile dieses Buches einladen, Ihr eigenes Leben immer hemmungsloser, immer draufgängerischer, immer leidenschaftlicher zu genießen. Und das aus tief empfundenem christlichen Glauben heraus. Dazu können wir bis heute, wie Paulus, beim Judentum in die Schule gehen. Lebensfreude und Lachen, unter anderem in der jüdischen Musik, im jüdischen Humor, Tanz und guter Geschmack hat das Volk Gottes trotz seiner leidvollen Geschichte sich bis heute bewahrt. Und naturgegeben sollte das auch zum christlichen Glauben dazugehören. Schön, dass in unserer Gemeinde die Tradition des Mitarbeiter-Dankefestes existiert, wo davon auch mal etwas zu spüren ist, von Musik, Tanz und gutem Essen. Schön, wenn Geschwister in der Gemeinde und ihren Familien miteinander die Schönheit der Schöpfung erleben, ihr Raum geben, nicht nur Hauskreis haben, sondern aus dem Haus auch rausgehen, in die Natur, miteinander zu wandern, die Schöpfung zu bestaunen, die Schönheit des Menschen als Gottesgeschöpf zu bestaunen. macht Gott einmal Komplimente für die Schönheit von Gottes Geschöpf in dem Menschen, der neben uns sitzt. Und wenn man das Gott gegenüber oft mal gemacht hat, dann hat man auch die Freiheit, es dem anderen selber zu sagen: Du, dein Lachen ist erfrischend. Mann, du siehst heute aber gut aus. Und wenn dann im Hinterstübchen doch auch manchmal etwas ist, was uns ärgert, kann man auch sagen: Du, dein Scharfsinn, mit dem du das hauchdünne Haar in der Suppe ausfindig gemacht hast, ist einfach bestechend, muss ich sagen. Das muss man erst mal sehen. Fällt mir gar nicht auf. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Auch dein Chef. Auch die Volksmusik. Und dem einen muss man sagen, auch die Rock- und Popmusik und das Schlagzeug. Und den anderen auch die Orgelmusik und Paul Gerhardt. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Und damit macht Paulus schon deutlich, dass es nicht nur einfach so plakativ für Genussmittel und Rauschmittel Werbung machen möchte, sondern ihm geht es um eine innere Haltung. Dinge, die mit der Haltung der Dankbarkeit gegenüber Gott genossen werden. Und aus dieser inneren Haltung gegenüber Gott wird der Mensch auch immer das rechte Maß finden. Alle Güter und Gaben des Lebens werden geheiligt durch das Wort Gottes und das Dankgebet. Und die zweite Grundwahrheit, die Paulus vom Judentum übernommen hat: Gott gab uns die Tora, sein Wort und seine Gebote, damit wir die Welt richtig deuten und gebrauchen. Einfach nur die Schönheit der Schöpfung zu bestaunen, schön, aber das ist noch kein hinreichender Glaubensgrundkurs. Es braucht auch das Aufschlagen der Bibel und das Hören auf Gottes Wort, die Gebrauchsanweisung für Gottes gute Schöpfung, die Gott als Hersteller auch mitgeliefert hat. Und mit diesem Wort in der Hand gilt es zu prüfen, wie weit diese Freiheit des Paulus auszureizen gilt. Alles ist gut. Denn das Urteil von Margot Käßmann über den deutschen Militäreinsatz in Afghanistan, wo, haben vielleicht manche noch im Ohr, das war in den Kirchenzeitungen, wo sie so plakativ sagt: Nicht alles ist gut. Und dieses Urteil von ihr muss man auch auf unsere ganze Welt beziehen, denn es gibt leider viel zu viel Verwerfliches in der Welt. Und da gibt es schon eine Spannung. Paulus sagt, alles ist gut. Andererseits sagt unsere Erfahrung, nicht alles ist gut. Friedrich der Große besuchte einmal seine Schulen im Königreich und fragte die Kinder einer Dorfschule: Wisst ihr denn auch, wo euer Dorf liegt? Meldet sich ein Kind: Ja, im preußischen Königreich. Sehr schön. Und weißt du auch, wo Preußen liegt? Ja, im Deutschen Reich. Und weißt du, wo das Deutsche Reich zu finden ist? Ja, in Europa. Ja, schön. Und weißt du auch, wo Europa liegt? Ja, in der Welt. Na, jetzt wird's ganz schwierig. Und wo liegt die Welt? Der Junge denkt etwas nach und antwortet, was er im Religion gelernt hat: Die Welt liegt im Argen. Ja, das erfahren wir, aber auch aus Gottes Gebrauchsanweisung für diese Welt. Die Welt liegt im Argen. Und der christliche Glaube dreht sich wesentlich um diese Frage: Wie können der Mensch, die Welt wieder versöhnt werden miteinander, zum Frieden zurückfinden, mit sich, mit Gott und der Welt? Wie gelange ich zur inneren Balance zwischen Leib, Seele und Geist? Das ist ein Versöhnungs-, ein Erlösungsprozess. Wie bekomme ich diese rechte Freiheit im Glauben auch genießen zu können? Christian Schwarz wirbt in seiner Anleitung für christliche Lebenskünstler dafür, dass Christen sich eine innere und eine äußere Freiheit bewahren. Gut, die äußere liegt nicht in unserer Hand. Manche sind gefangen, richtig in Gefangenschaft. Manche sind auch begrenzt einfach in ihren Möglichkeiten. Die haben einfach nicht genug zu essen. Und daran denken wir heute auch, wenn wir für Brot für die Welt sammeln. Da ist eine äußere Unfreiheit da. Bei uns ist es vielleicht eher so die gesundheitliche Einschränkung, wo wir merken, es gibt da Grenzen, eine äußere Begrenzung. Aber innerlich wirbt Schwarz dafür, dass diese Freiheit entdeckt wird, die wir als Christen haben dürfen, wozu wir als Christen durch Jesu Tod von Golgatha auch eingeladen sind, als christliche Lebenskünstler einen Lebensstil der Freiheit zu praktizieren, zu der Jesus uns befreit hat. Als lebendiges Beispiel dafür steht Paulus selber uns vor Augen, der uns zu dieser Freiheit einlädt: Alles ist gut. Er war gefangen, zum Beispiel auf der Reise nach Rom, aber als in Seenot alle von Angst gefangen waren, war er der Freie. Er spielt dann den Kommandanten, gibt Anweisungen, was jetzt zu tun ist, und der Kapitän ordnet sich schön unter, weil er so von Angst gefangen ist. Es erinnert auch an Bonhoeffer, der ebenso die Rollen vertauscht im Gefängnis und zum Trostgeber für die Wärter wird. Das ist innere Freiheit. Paulus war Jude. Er ließ aus Rücksicht auf die Juden Timotheus beschneiden und hat damit das jüdische Gesetz und Fasten auch für Timotheus zur Pflicht gemacht, hat es aber auch selber praktiziert. Aber andererseits, als Heidenmissionar, konnte er sich in Antiochien mit den Heidenchristen an römische Festtafeln setzen, es sich schmecken lassen, ohne sich ein Gewissen daraus zu machen, dass er jetzt die jüdischen Gesetze übertritt. Das Wort des Paulus, ein Wort aus einer anderen Zeit und Welt, aber hier steht uns auch ein Mann vor Augen, der diese Freiheit praktiziert hat, diese christliche Lebenskunst in einer inneren Freiheit zu leben, egal ob man äußerlich gefangen ist oder nicht. Und in dieser Freiheit Gottes Schöpfung zu genießen, ohne die Gebrauchsanweisung zu vergessen, die sagt, die Welt ist Gottes Schöpfung auch nach dem Sündenfall. Und der Schlüssel zur Freiheit liegt im Gebet, im Dank und damit in der gelebten Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, und zu Christus, dem Erlöser. Denn alles ist gut, was mit Danksagung empfangen wird. Also die Dimension des Gebetes. Freiheit heißt auch, Freiheit ist auch diese Seite, die auch mal erwähnt werden soll, zum Schluss noch, Nein sagen zu können. Auch dann, wenn das, was ich esse, mich nicht vor Gott verunreinigt, trotzdem Nein zu sagen, weil ich sehe, hier gibt es biologische Auswirkungen auf meinen Körper, die nicht gut sind, für meine Gesundheit, die nicht gut sind, oder die Lebensweise derer, die landwirtschaftliche Güter bei uns oder in fremden Ländern herstellen, ist nicht zu fördern. Da ist jeder gefragt, genau hinzuschauen. Aber wenn dann das Hinschauen zum Moralisieren wird, zum Aufstellen von Geboten und Verboten, wo anderen diktiert wird, was sie zu essen haben und was nicht, da kommen wir schon in den Bereich des Glaubens hinein, da wird Ernährung Glaubenssache und da tritt wieder das zu, was Paulus sagt, nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Wie wichtig das Erntedankfest ist, auch in unserer Industrienation. Es ist nicht ein Relikt aus früheren Jahrhunderten, als wir noch in einer Agrargesellschaft lebten, sondern ein Kirchenfest, das einen Schwerpunkt des Glaubens betont, und zwar den ersten Glaubensartikel, dass Gott der Schöpfer des Lebens ist. Und das behält seine Gültigkeit trotz allem, was der Mensch aus dieser guten Schöpfung gemacht hat. Alles ist gut. Es ist keine Botschaft für die gedankenlosen Verbraucher, Genießer, Auskoster der Schöpfung, die sich in der Ausbeutung der Natur nur dadurch bestätigt fühlen möchten. Aber auch für sie und für uns alle steckt doch eine bedenkenswerte Wahrheit in jenen Worten des Paulus. Alles, was wir aus der Natur empfangen und genießen, nutzen, uns daran freuen, soll mit Danksagung empfangen werden. Und wenn ich es mit Dank aus Gottes Hand empfange, darf ich es auch mit ganzem Herzen genießen. Die Abenteuer des Alltags, das Durchbrechen der Routine, wie Schwarz schreibt im Glauben, die zutiefst leidenschaftliche Erfahrung, die alle Facetten unseres Denkens und Fühlens in Schwingungen versetzt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.